aber ein anderer, als wir ihn uns wünschen, wie wir alle nur zu gut wissen. Manchmal ist der Weg, den wir in unserem Leben zu gehen haben, nicht so schön, wie wir uns das vorstellen. In der Predigt heute denken wir über einen Weg nach, den drei der Jünger Jesu zu gehen hatten. Und auf diesem Weg hatten sie etwas Besonderes zu lernen. Es geht um einen Aufstieg auf die Höhe, um den Aufenthalt auf dem Berg und den Abstieg hinab ins Tal. Berge sind uns hier im Rheinisch-Bergischen ja vertraut. Es sind keine hohen Berge, aber immerhin für Wanderungen, da gibt es schon einen Aufstieg. Und dann ist es schön, wenn man oben ein bisschen Weitblick hat. Hier noch nicht so doll, aber auf der Höhe, ne? Bei uns in Weltersbach, wenn wir auf die Höhe gehen, dann kann ich von oben Leverkusen sehen, Kölner Dom in der Ferne, man sieht es im Horizont auf der Höhe. Und wie das so ist bei einer Höhenwanderung, geht es auch wieder bergab, runter ins Tal. Und das Eigenartige ist, der Abstieg ist immer schwerer als der Aufstieg. Wie kommt das nur? Die Geschichte vom Aufstieg auf den Berg und dann hinunter ins Tal in Matthäus 17, 1 bis 9. Jesus befindet sich auf dem Höhepunkt seiner Sendung. Es sind schon fast 3 Jahre um, in denen er unterwegs ist mit seinen Jüngern. Da gab es viel zu lernen und viel zu tun und zu predigen und zu heilen und zu handeln. Und da gab es eine besondere Stunde in Caesarea Philippi im Norden des Landes. Zieht Jesus sich zurück mit seiner ganzen Jüngerschar und fragt sie, da wo sie unter sich sind, wo keiner zuhört: Was sagen die Leute von mir, wer bin ich? Betretenes Schweigen im Jüngerkreis. Ja, die einen sagen, du bist Elia. Das kann man nicht sein, Elia, den gibt's ja schon lange nicht mehr. Der war von Gott in den Himmel zurückgeholt worden. Andere sagen, du bist Johannes der Täufer. Den gibt's auch nicht mehr, der ist schon geköpft worden von Herodes. Oder irgendeiner der Propheten. Und dann sagt Jesus, ich möchte gar nicht wissen, was die Leute über mich sagen, sondern wer bin ich für euch? Für dich. Und dann fasst sich Petrus einen Mut und sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Was hat er da gesagt? Erschrockenes, betretenes Schweigen im Jüngerkreis. Er hat das Messias-Geheimnis ausgesprochen. Er hat es offen gesagt, was sie bisher nur dachten. Er könnte es sein, der von Gott gesandte, gesalbte Messias, hebräisch, im griechisch-römischen der Christus, der Gesalbte, der Sohn Gottes. Mit diesem Geheimnis, das sie im Jüngerkreis offenbart haben und wo Jesus sagt, sagt niemandem etwas davon, das bleibt erstmal unter uns. Erst einmal wird etwas Schweres geschehen, das uns unmittelbar bevorsteht. Und dann erwähnt Jesus zum ersten Mal, wir gehen einen schweren Gang. Es geht nach Jerusalem. Leid, Schmerz und Tod und Auferstehen. Für die Jünger unfassbar, was er da andeutet. Und dann steht da 6 Tage nach diesem Geschehen, das, worüber wir jetzt uns Gedanken machen. Nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus, den Jakobus und seinen Bruder Johannes mit sich und führt sie auf einen hohen Berg. Da wurde er vor ihren Augen verwandelt, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und es erschien ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da sagte Petrus zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier 3 Hütten machen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Als er dies sagte, überschattete eine lichte Wolke sie, und eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, warfen sie sich auf ihr Angesicht nieder und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie ihre Augen erhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Sagt niemandem etwas von der Erscheinung, bis der Sohn des Menschen von den Toten auferweckt worden ist. Und als sie zum Volk gekommen waren, trat ein Mensch hinzu, warf sich vor ihm auf die Knie und sagte: Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist krank und er hat schwer zu leiden. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, und sie konnten ihm nicht helfen. Jesus nimmt drei seiner Jünger mit sich. Das sind drei, die immer zu besonderen Stunden dabei waren. Drei. Als es darum ging, dass sie miterleben sollten, wie die 12-jährige Tochter des Synagogenvorstehers ins Leben zurückgeholt wurde, immer Petrus, Johannes, Jakobus. Eine Zeit lang danach im Garten Gethsemane in der Parkanlage, wo der Verrat an Jesus geschieht, diese drei. Und nun diese drei, kommt mit, es gibt etwas Besonderes zu erleben, zu erklären. Dazu müssen wir auf einen Berg. Wozu besteigen wir einen Berg? Um in der Bergansamkeit Ruhe für uns zu haben. Ungestört. Höhenstunden. Wenn man Glück hat und nicht auf der Höhe sich schon das Volk versammelt hat und ein großes Getümmel ist. So mit der Bergeinsamkeit ist es nicht mehr weit her. Wenn man in den Bergen, in den Alpen Berge besteigt, dann befindet man oben oft schon eine schöne Volksversammlung und Leute feiern da ihr Gipfeltreffen. Aber Jesus zieht sich normalerweise zurück auf den Berg oder in die Wüste, wenn er beten will und etwas geklärt werden soll für ihn und für sich selbst. Die Geschichte heißt in unseren Bibelübersetzungen der Berg der Verklärung. Was ist eine Verklärung? Oder am Ende steht, Jesus sagte, dieses war eine Erscheinung. Naja, wenn einer eine Erscheinung hat, dann sind wir etwas skeptisch. Was erscheint ihm da für eine seltsame Erscheinung? Es hat einmal einen meinen Kollegen gegeben, der in der Predigt, die er mit Füllfederhalter geschrieben hatte, schön die wichtigen Passagen mit dem gelben Textmarker markiert hat. Den kennt ihr, ne? Die wichtigen Passagen hat er farblich markiert. Als er auf der Kanzel stand, merkte er, all die wichtigen Passagen, die waren gelöscht, die waren unleserlich geworden. Macht das mal. Füllfederhalter und Textmarker, die Schrift verschwindet. Er war irritiert und musste sich ein wenig sortieren und wieder den roten Faden finden. Er war ein wenig abwesend für einen Moment. Nach der Predigt fragte man ihn: Was war das denn da? Du warst so irritiert und hattest den roten Faden verloren. Da sagte er, ich hatte eine Erscheinung, eine Alterserscheinung. Ich komme aus Weltersbach, da gibt es viele, die haben eine Alterserscheinung. Das Durchschnittsalter der Gemeinde, wo ich bisher Mitglied war, ist 85 Jahre. Jedes fünfte Gemeindeglied ist über 90. Ihr könnt euch vorstellen, was das für eine Gemeinde ist. Da bin ich mit knapp 75, ja, ein jungscher Junge. Wir sind nun auch seit 1. März, meine Frau und ich, in unserer Zweiggemeinde Leichlinge-Kuhle. Das ist die Gemeinde, die hat Weltersbach mal vor 20, 30 Jahren gegründet. Eine junge, aufstrebende Gemeinde. Und wir merkten, nach diesen 5 Jahren unter den Alten brauchen wir noch mal 10 Jahre unter den Jungen. Die Gemeinde hat einen Kindergarten mit über 100 Kindern. die aus der Umgebung kommen, aus der Nachbarschaft. Eine junge, sprühende, wachsende Gemeinde, unsere Zweiggemeinde. Aber mit der Alterserscheinung, das ist so eine Sache. Dann ist man nicht so ganz bei der Sache. Ne? Dann hat man etwas durcheinander gebracht. Ist auch bei uns Älteren ja normal. Und wenn mich einer mit verklärtem Blick anschaut, von wegen Verklärung, dann sage ich auch, hat er schlecht geschlafen oder ist er desorientiert oder kann er schlecht gucken? Ich mache aus Verklärung eine Erklärung. Das V lasse ich weg. Der Berg der Erklärung. Das V ist im Deutschen eine Intensivform. Im Niederdeutschen, in Norddeutschland, sagt man nicht erzählen, sondern verzählen. Ich will dir mal was vertellen. Ein Verzählen ist ein intensives Erzählen. Eine Verklärung ist eine intensive Erklärung. Da wird etwas erklärt auf diesem Berg da oben. Da bekommt Jesus etwas erklärt für das, was ihm bevorsteht. Und den Jüngern wird etwas erklärt. Sie werden Augenzeugen eines besonderen Geschehens, um zu lernen, wie sich das verhält mit von wegen seliges Wandeln auf sonnigen Höhen. Das kennt ihr ja noch vielleicht, wir Älteren zumindest. Da gab es früher ein Lied. Nahe bei Jesus, o Leben so schön, seliges Wandeln auf sonnigen Höhen. Christsein ist immer auf der Höhe, von einem Höhepunkt zum anderen. Ein Highlight nach dem anderen, immer wird gefeiert. Eben hatten wir Weihnachten, heute ist Neujahrsfest. Fantastisch, der persische Kalender ist der beste der Welt, der stimmt immer. Unser gregorianischer Kalender, der pilgert ja durch die Lande und verschiebt sich laufend. Jetzt ist mal heute Frühlingsanfang. Normalerweise dann mal einen Tag später oder so. Wir denken, unsere Feste, unsere Feiern, das sind Aneinanderreihung von Höhepunkten. Unser Leben ist nicht ein Aneinanderreihen von Höhepunkten, sondern wir leben da unten im Tal. Was geschieht auf dem Berg? Ein hoher Berg sei es, steht hier. Manche sagen, naja, der Tabor. Wer Israel bereist, der bekommt den Tabor vorgeführt. Eine schöne runde Kuppe, so 400-500 Meter hoch. Und da sagen die Reiseführer, das ist der Berg der Verklärung, weil man sich das so gut vorstellen kann. Nun, es ist so, wenn man in Israel die Stätten sucht, wo Jesus war, vor 2000 Jahren, dann kann man sich das vorstellen, wie es wohl war. Aber ob nun wirklich Jesus hier gefrühstückt hat und da Abendbrot gegessen und da gelegen hat, man weiß es alles nicht. Darauf kommt es auch gar nicht an. Wahrscheinlicher ist es eher, es ist eine der Höhen des Hermon. Denn an Hermon bei Caesarea Philippi hat sich ja dieses Geheimnis ereignet, das Bekenntnis, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Hermon ist eigentlich 3000 Meter hoch, aber er hat Zwischenhöhen. Und auf den Hermonhöhen weiß man, da zieht öfter Unwetter auf, Blitz und Donner, plötzlich. Und der Hermon, der hat sowas. Ne? Im Alten Testament, da spricht Gott immer aus den Wolken, im Donner und im Gewitter. Und da werde ich hellhörig, was geschieht denn da auf dieser Hermonhöhe? Die Berge der Bibel, die haben es in sich, die haben es auf sich. Alles Entscheidende ist auf einem Berg geschehen. Ararat. Ne? Nach der Sintflut macht Gott einen neuen Anfang mit der Menschheit. Ja, unter dem Ararat stellen sich viele diesen 5000 Meter hohen Berg vor, im fernen Irak. Es gibt heute noch Amerikaner, die suchen auf 5000 Meter Höhe oben Reste von der Arche, weil sie immer wieder wissen wollen, ich möchte es genau wissen. Es gab da ein Bergland Ararat, ein Höhenland im Irak, so wie wir heute so ein Bergland haben. Das wird der Berg gewesen sein, wo da die Arche auch wieder sich wiederfand. Wie soll denn der Noah die 5000 Meter mit seinen Tieren runtergekommen sein bis unten? Ach, es gibt so viele Dinge, die man sich erklären könnte oder nicht. Spielt keine Rolle. Der Sinai, der Berg, wo Gottes Volk die Gebote bekommt, die Lebensregeln für das Leben. Für immer und alle Zeit. Der Berg Karmel, wo der Prophet Elia sich 450 fanatisierten Baalspriestern entgegenstellen muss. Und der Nebo, der Berg, den Mose noch einmal besteigen kann, und vom Nebo hat er einen Blick über das verheißene Land. Er selber würde es gar nicht mehr erleben. Für ihn gilt nur gucken, nicht anfassen. Und er stirbt auf dem Berge Nebo. Und dann die Berge bei Jesus, der Berg der Versuchung, der Berg der Seligpreisungen und dieser eine große Berg Golgatha. Den Moria habe ich überschlagen. Moria, der Berg, wo Abraham am eigenen Leibe, an eigener Seele erleben muss, wie einem zumute ist, wenn man seinen Sohn opfern müsste. Da guckt er Gott ins Herz. 2000 Jahre später wird das geschehen. Da wird der Vater aller Menschen auf Erden seinen Sohn opfern. Abraham musste es nicht. Aber er sollte es einmal erleben, wie weh das tun würde, wenn. Rauf auf den Berg. Oben auf dem Berg geschieht etwas Besonderes. Es muss ja eine Abenddämmerung gewesen sein. Im Orient besteigt man nicht in der Mittagshitze einen Berg. Das hält man nicht aus. Und auf der Höhe entscheidet sich nun etwas. Auf einmal ist Jesus umgeben von göttlichem Lichtglanz. Wie bei den Hirten in Bethlehem, von denen gesagt wird, die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Also da geht der Himmel auf. Etwas für uns Unerklärliches. Mose hatte solch einen Lichtglanz auf seinem Haupt, als er die Gesetzestafel vom Berg Sinai mitbrachte. Eine übernatürliche Lichtfülle. Es ist so, als würde der Vorhang aufgehen und man sieht einmal etwas, was man sonst nie sehen kann. Wir nennen das Himmel. Das Unsichtbare wird sichtbar. Die drei sehen Jesus dort, wo er zu Hause ist. Für ihn öffnet sich einmal sein Zuhause, die unsichtbare Welt bei Gott. Ein wahnsinniges Erlebnis, würden wir sagen. Ein Highlight. Dazu kommen zwei Personen, Mose und Elia. Mose, Elia, warum? Mose, das heißt Gesetz. Elia, das heißt Propheten. Und für einen gläubigen Juden galt es Gesetz und Propheten. Das ist alles, was Gott uns gesagt hat. Diese zwei, Gesetz und Propheten, die Repräsentanten der Heilsgeschichte, reden mit Jesus, um ihm klarzumachen, du bist der, für den waren wir vorbereitend tätig. Nun erfüllt sich Gottes Weg zur Erlösung der Welt. Bei Matthäus steht nicht, worüber die denn geredet haben. Bei Lukas steht, Mose und Elia sprechen mit ihm über das, was ihm bevorsteht. Jesus, du wirst leiden und sterben müssen zur Versöhnung und zur Zurechtbringung der Welt. Petrus, es ist sagenhaft, ein Erlebnis sondergleichen. Oh. Und nun kommt diese Stelle, wo er sagt, ach, eigentlich wäre es schön, wenn wir hier oben bleiben könnten. Drei Hütten bauen. Er hat kein Baumaterial mitgenommen. Hat auch kein Campingzelt da oben. Er weiß nur, beim Laubhüttenfest ist das so, da ist man 7 Tage lang in großer Feststimmung. Und da bleibt man. Also wäre doch schön, wenn wir jetzt hier Laubhüttenfest feiern könnten. Wir haben zwar keine Hütte, aber ach, könnte ich doch sagen, zum Augenblick verweile doch, du bist so schön. Hier möchte ich bleiben. Kennt ihr das, wenn man an einem Urlaubsort ist, wo es schön ist, dann ist man schon am ersten Tag traurig, dass es nach 14 Tagen zu Ende sein wird. Es gibt da ein Lied, das haben wir als Schüler gesungen, singen auch die Fußballfans, wenn ihr Club gewonnen hat. So ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. Nicht jetzt singen. Ach, das müssten wir immer haben. Jesus und Mose und Elia und wir sind dabei. Eine sagenhafte Audienz. Wenn wir das mal weiter sagen können, ein Erlebnis. Kennt ihr sowas? Ein Fest, ein Familienfest. Eine große Konferenz, eine große Versammlung. Man hat sich hinbegeben, manchmal eine anstrengende Reise zu einem besonderen Ort, zu einer besonderen Begegnung, da wird gefeiert. Und dann Tage oder Wochen lang. Als Petrus sagt, er ist ja immer der Sprecher, ach, hoffentlich dauert das noch an. Es dürfte nie vergehen, hier oben. Schließt sich der Vorhang, eine Wolke verhüllt das Sichtbare vor dem Unsichtbaren. Und eine Donnerstimme aus den Wolken, dies ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Genau das, was Petrus vorher im kleinen Kreis bekannt hat. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und nun als Stimme Gottes aus den Wolken, das ist mein Sohn, auf den sollt ihr hören. Das haut die Jünger um. Gott spricht zu uns. Sie gehen zu Boden. Der Himmel ist wieder zu. Da war nur die Stimme. Dann schauen sie und sehen nur noch Jesus. Mose und Elia sind weg. Die Show ist vorüber. Das Konzert ist vorbei. Das Fest war kurz. Der Gottesdienst ist vorbei. Wir müssen wieder nach Hause. Und dann sagt Jesus, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Was 365 Mal in der Bibel steht, fürchtet euch nicht. So als sollte es bewusst für jeden Tag des Jahres gelten, 365 Tage. Später schreibt Petrus in seinem Evangelium, in seinem Brief, Petrusbrief, wir waren mit ihm auf dem heiligen Berg. Wir haben es gehört und vernommen, er ist der Sohn Gottes. Und zu diesem Bekenntnis stehen wir. Wir sahen seine Herrlichkeit, schreibt Johannes. Und da beziehen sie sich offensichtlich auf dieses Höhenerlebnis auf dem Berg der Erklärung. Jesus wurde etwas erklärt. Du gehst den schweren Weg ans Kreuz. Den Jüngern wurde auch etwas erklärt, wie das ist. Mit Höhenerlebnissen, mit Highlights. Denn, nun sagt Jesus natürlich, ja Jungs, jetzt bleibe ich schon mal hier oben. Ich werde ja in Kürze sowieso in den Himmel fahren. Und am besten bleibe ich schon mal hier, dann ist der Weg nicht so weit. Denn Gott holt mich ja demnächst und dann nimmt er mich in den Himmel. So wie er der Elia mit feurigem Wagen in den Himmel gefahren ist und Mose auch nicht eines irdischen Todes gestorben ist, sondern man fand sein Grab nicht. Das sind die beiden, die wurden auf ungewöhnliche Weise zu Gott geholt. Nein, Jesus sagt, so, jetzt gehen wir schön den Berg runter. Er hat nicht gesagt, nun geht ihr mal runter, ich bleibe hier bei meinem Vater, bei Gott und genieße das Leben im Himmel. Er geht mit ihnen hinab. Und jetzt kommt die Erfahrung, die ich von Höhenwanderungen im Allgäu kenne. Der Abstieg ist schwerer als der Aufstieg. Warum bloß? Ja, wenn es hinaufgeht, jetzt wollen wir heute aufs Nebelhorn, dann ist man begeistert. Oh, da haben wir ein Ziel vor Augen. Dann merkt man die Anstrengung gar nicht. Und übrigens, die Schritte, die man dann geht, die überlegt man sich genau, da passt man auf. Aber beim Abstieg, dann geht es übers Geröllfeld. Dann kullert man über die Kieselsteine, da wird man leichtsinnig und dann rutscht man und dann geschehen die tragischen Unfälle beim Abstieg. Der Abstieg ist schwerer als der Aufstieg. Das kennen wir alle, wenn es nach Hause geht von der großen Konferenz. Ach, es war so schön und nun hat uns der Alltag wieder. In dieser Woche war die große Pastorenkonferenz der Pastoren, die nur alle 3 Jahre stattfindet. Ich war nicht dabei. Aber ich kenne das Gefühl, wie das ist. Alle predigenden Baptistenbrüder Deutschlands in einer Konferenz, ja, das ist ein Berg der Verklärung. Und dann kommt die Schlussstunde, der Absendungsgottesdienst, und dann weiß jeder so, jetzt muss ich nach Hause und muss am Sonntag predigen. Und die schöne große Gemeinschaft ist vorbei. Und dann sagen die Kollegen, jetzt geht's wieder in den real existierenden Baptismus. Versteht ihr das? Das ist eine Anspielung. Jetzt kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen. Jetzt hat der Alltag uns wieder. Da, wo ich Dienst habe. Nicht Urlaub. Und da geht's an die Aufgaben. Und dann erlebt man, es ist nicht alles immer so schön. Da gibt es Probleme zu bewältigen. Da sind Sorgen und Nöte. Wir erleben natürlich, Gott ist dabei und Jesus hilft, aber uns bleibt das nicht erspart, was den Jüngern hier auch nicht erspart bleibt. Was erleben sie unten? Sie kommen da unten an und da kommt ein Vater mit seinem kranken Sohn. Also ein Epilepsiekranker, wie ich hier lese, denn der stürzt hierhin und stürzt da ein, hat plötzliche Krampfanfälle. Im Altertum sagte man, der ist mondsüchtig, weil man meinte, durch den Mond käme die Epilepsie. Er hat ein Anfallsleiden. Und die Jünger können ihm nicht helfen. Jesus kann es. Der muss es tun. Wir machen Bekanntschaft im Leben, im Tal mit dem, was wir nicht können. Wir können es nicht. Da sind unsere Grenzen, die hat Gott uns gesetzt. Es gibt vieles, das muss Gott tun, das muss Jesus tun. Das können wir nicht. Und selbst wenn wir meinen, wir seien dazu beauftragt, das auch zu können, wir merken, nein, wir müssen mit den Grenzen leben lernen, die Gott uns setzt. Das wird den Jüngern hier erklärt. Und die Jünger, das sind wir. Die drei machen stellvertretend für die Glaubenden aller Zeiten durch. Und das sagt uns diese Begebenheit. Unser Leben spielt sich auf dem Boden der Wirklichkeit ab. Da, wo wir wohnen, da, wo wir leben. Da, wo wir berufen sind, unseren Glauben zu bewähren. Und das ist nicht immer nur jeden Tag eitel Sonnenschein. Das ist häufig Bewährungsprobe und Mühe und Arbeit. Beten und arbeiten, wie es die Mönche sagen. Und dabei will Gott uns haben und da ist Jesus dabei. Der geht mit und lässt uns nicht alleine im Stich. Ach, ich weiß, die Höhenpunkte-Erlebnisse, es wäre ja schön, wenn man die ganz häufig hätte. Aber es gibt solche Höhenerlebnisse, die hat man nur einmal im Leben. Ich bin jetzt 51 Jahre verheiratet, habe immer noch nur eine Hochzeit gehabt. Ist auch ganz gut, wenn man nicht zwei, drei braucht. Bei uns in Weltersbach sind viele, die würden sich freuen, wenn sie wieder einen Lebenspartner finden, weil er schon gestorben ist. Aber in einem normalen Leben ist einmal Hochzeit und das muss für ein ganzes Leben reichen, oder? Einmal im Jahr ist Weihnachten. Und dann heißt es immer, von diesem Erleben, das man einmal hatte, da muss eine Erfahrung kommen. An dieser Erfahrung halte ich fest. Ich wurde einmal getauft. Wir sind keine Wiedertäufer, wie manche uns sagen, dass wir nochmal taufen. Nein, wir taufen einmal auf den Namen Jesu, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Das gilt für ein ganzes Leben. Und an dieser Erfahrung hält man sich fest, damit es eine Erkenntnis wird. Diese Wahrheit habe ich erkannt und daran halte ich fest. Die Jünger haben erkannt und gehört, das ist der Sohn Gottes. Den sollen wir hören, auch wenn wir ihn gar nicht mehr sehen. Hören ist wichtiger als sehen, viel wichtiger. Wer immer etwas sehen will, der muss aufpassen. Der sieht dann im Fernsehen täuschende Bilder, die sind oft gar nicht echt, die sind zusammen manipuliert. Hören, hören. Mein Schwiegervater war blind. Der konnte nicht sehen. Und er sagte immer, ich bin froh, dass ich hören kann. Hören ist wichtiger als sehen. Habe ich eigentlich nie richtig verstanden. Aber da ist was dran. Und in der Bibel wird uns gesagt, wir sollen auf Jesus hören, auf Gottes Wort hören. Und das haben die Jünger gelernt. Diese Erscheinungserlebnisse, die Höhenerlebnisse, die Visionen, von denen manche schwärmen, sind immer eine große Ausnahme. Sie sind dazu da, dass sie uns für unser Leben in der Nachfolge Jesu einordnen und bestärken und Mut machen, dass wir uns daran festhalten, selbst wenn es uns da unten im Tal schlecht geht. Unser Leben ist so etwas. Ich bin seit einer Woche Opa. Fast zu spät, aber unsere 39-jährige Tochter hat doch tatsächlich ein Kind bekommen. Hat man schon gar nicht mehr mit gerechnet. Jetzt habe ich ein neues Lebensgefühl. So ein kleiner Winzling. Den kennen wir noch nicht, aber wir kriegen das immer über Smartphone. Lange Filme, wie er zappelt und was er sich schon bewegt. Aha. Wir kennen das ja nicht, denn wir hatten keine eigenen Kinder, sondern wir haben unsere Kleinen adoptiert. Da waren sie schon ein paar Monate alt. So. Was geschieht mit dem Menschenkind? Das ist ein langer, langer Aufstieg lebenslang. Kind, Jugendlicher, Erwachsener und dann, die Wissenschaft sagt, mit 27 hat man den Höhepunkt erreicht. Ab dem 27. Lebensjahr baut man ab. Jetzt wisst ihr genau, wer schon lange abbaut oder wer das noch vor sich hat. Da beginnen so langsam die Alterungsprozesse, ne? Hier mit 74 bei uns im Tal, da könnt ihr das erleben, jeden Tag, wie wir abbauen. Und da wird gestorben. Über 100 pro Jahr sterben bei uns. Ich hatte gestern die Morgenandacht, wieder zwei gestorben. Da weiß man, das Leben geht zu Ende, das ist der Abstieg. Wir haben die Rollatoren und die Gehstöcke und wir wissen, das ist der Abstieg und der ist schwer. Und da brauchen wir Jesus und Gottes Kraft und Ermutigung, zu wissen, der Sohn Gottes, der hat uns versöhnt. Denn er hat unsere Schuld gesühnt. Und das ist der Sohn, ganz der Vater. Ihr lieben Christen in Bergisch Gladbach, nicht vergessen, was John Henry Newman, ein anglikanischer Bischof in England, vor über 100 Jahren gebetet hat. O Herr, lass mich nie vergessen, dass die Augenblicke der Erholung hier kein dauernder Zustand sind. Auf Erden haben sie keinen Bestand, nur im Himmel. Und wir sind noch nicht im Himmel. Hier sind sie uns nur gegeben, um uns auf neue Taten und Leiden vorzubereiten. Verleihe mir, Herr, von Zeit zu Zeit die Stunden dieser Tröstungen, damit ich nicht auf dem Weg erlahme. Sonst empfinde ich meine große Schwäche und meinen Dienst als lästig. Gehe mit dürrem Geist an mein Tagewerk. Gib mir, Herr, von Zeit zu Zeit die Hilfe deiner göttlichen Tröstungen, aber lass mich nicht in ihnen ruhen. Nein, kein seliges Wandeln auf sonnigen Höhen. Und auch nicht, was wir als Kinder immer erlebt haben. Die Englein werden getragen in einem Liegewagen und es ist ewiges Schaukeln. Nein, unser kleiner Hauke, der wird vieles durchmachen müssen. Muss gehen lernen. Es wird im Mund wehtun, wenn die Zähne kommen. Und all die Phasen, die man im Leben durchmacht. Ein mühsamer Aufstieg. Aber da hat man ja noch ein Ziel vor sich. Und dann auf der Höhe des Lebens und unweigerlich kommt der Abstieg. Und den kennen einige von euch schon. Gott ist bei uns. Und unser Glaube soll sich bewähren. Jetzt erst recht. Jesus geht mit uns auch den Weg hinab. Peter Strauch hat die Wahrheit dieser Geschichte in einem Lied komponiert oder getextet. Jesus, wir sehen auf dich. Aber die zweite Strophe ist die noch wichtigere. Jesus, wir hören auf dich. Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben erkannt, du bist Christus. Jesus, wir hören auf dich. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn wir im Gottesdienst hören. Sehen ist auch ganz schön, aber ich halte es mit dem Bibelwort, wo Jesus gesagt hat, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Denn Predigt ist immer etwas Gehörtes. Selbst wenn Bilder uns manchmal helfen können, das Gehörte zu verstehen. Ja, aber nun hoffe ich, dass wir den Text vielleicht sehen, des Liedes, das ich eben zitiert habe. Jesus, wir sehen auf dich. Jesus, wir hören auf dich. Wenn nicht, gibt es das nur zum Hören. Oder gar nicht, kann auch sein. Mal sehen. Musikbeitrag, Jesus, wir sehen auf dich. Ja. Yeah.